7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen gemeinsam auf die Themen der Kalenderwoche 15. Die bringt Neues von Julius Baer, ein Treffen des ECOFIN und die hoffnungsfroh ins Jahr gestarteten US-Banken. Die haben nach dem ersten Quartal erste Hinweise darauf, inwieweit sich diese Hoffnungen nun erfüllen oder auch nicht. Zunächst aber schauen wir auf das Aufregerthema der vergangenen Tage und mit dem hat sich mein Kollege Franz Kongbui befasst. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es ist, glaube ich, recht klar, worüber wir sprechen müssen. Der viel zitierte Liberation Day, US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle angekündigt, in pompösem Setting muss man sagen. Es wurde ja im Vorfeld viel spekuliert. Was hat er denn nun konkret sich überlegt?
Ja, was er im Rosengarten, den er nicht versprochen hat, angekündigt hat, ist, zunächst einmal will er alle Importe in die USA mit einem Zoll von 10% belegen. Und Länder, die US-Produkte stärker besteuern, müssen noch höhere Abgaben zahlen. Besonders betroffen sind China mit 34% und die EU. Die muss jetzt zum Beispiel für Autos 25% Zoll entrichten. Trump spricht von Reziprozität, also Gegenseitigkeit. Damit meint er, dass die USA sich gegen jahrzehntelange Benachteiligung wehren müssen. Also die sind richtig ausgenommen worden.
Jetzt hat die EU natürlich sich da ein bisschen drauf vorbereitet. Es war ja klar, dass was kommt. Wie sind denn die ersten Reaktionen?
Naja gut, die Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die hat sich empört gezeigt, aber auch verhandlungsbereit. Sie betonte, dass Europa bereit sei, eigene Gegenmaßnahmen zu ergreifen, falls es keine Einigung mit den USA gibt. Gleichzeitig warnte sie davor, dass höhere Zölle die Verbraucher belasten und Unternehmen unter Druck setzen werden, was klar ist.
Jetzt gibt es ja Kritiker, die durchaus schon erste Zweifel daran angemeldet haben, dass diese Strategie langfristig aufgeht. Was sind denn die größten Risiken?
Ja, die größten Risiken, das sind zum Beispiel steigende Preise in den USA, also auch eine mögliche Rezession und ein globaler Handelskrieg. Höhere Importzölle bedeuten teurere Produkte für US-Konsumenten. Mal sehen, wie sie diskutieren. Von Autos über vielleicht auch Medikamente bis hin zu Lebensmitteln. Wenn Verbraucher weniger kaufen und Unternehmen Investitionen zurückfahren, könnte das auf jeden Fall der US-Wirtschaft sehr schaden.
Was sind denn dann auf der anderen Seite die Argumente, die das Vorgehen unterstützen sollen? Irgendwelche positiven Effekte hat man sich ja versprochen davon.
Ja gut, klar. Also Trump und seine Anhänger glauben, dass die Zölle die US-Industrie stärken und insbesondere auch Arbeitsplätze zurückholen. Außerdem könnten die durch die Zölle entstehenden zusätzlichen Staatseinnahmen helfen, das hohe Haushaltsdefizit zu senken. Manche Experten sehen die Zölle auch als Verhandlungsstrategie. Trump setzt die Handelspartner unter Druck, um bessere Deals für die USA zu erreichen. Was am Ende aber dabei rauskommt, das steht in den Sternen.
Das werden wir dann wohl nochmal in den nächsten Wochen und Monaten weiter beobachten. Wir sprechen gleich noch weiter. Danke schon mal, Franz. Am kommenden Freitag starten die großen US-Banken in ihre Berichtssaison und die Wall Street-Banken müssen auch mit den Entscheidungen von Präsident Donald Trump und ihren Folgen leben. Wie gut das gelingt, darüber spreche ich jetzt mit Alex Wehnert, Korrespondent der Börsenzeitung in New York. Hallo Alex.
Hi Sabine.
Alex, als wir zuletzt gesprochen haben, zu Jahresanfang, da hattest du ja gesagt, dass die US-Banken durchaus mit Hoffnung auf das Jahr 2025 blicken. Man hat sich von Donald Trump unter anderem erwartet, dass er vielleicht die Regulierung zurückschrauben könnte. Jetzt ist das erste Quartal absolviert. Man weiß ein bisschen, wo die Reise hingeht. Gehen die Hoffnungen denn auf?
Ja, du hast es ja eingangs schon gesagt. Also die Hoffnungen gehen da nur sehr, sehr bedingt auf. Wir bekommen alle jeden Tag die Turbulenzen an den Finanzmärkten mit, die Trumps ja erratische Handelspolitik da ausgelöst hat. Die Hoffnung auf Deregulierung sind das eine, aber das Marktklima allgemein hat sich dadurch stark eingetrübt und bei Investoren für massive Verunsicherung gesorgt. Das hat sich auch schon am Markt für Börsengänge niedergeschlagen. Zwei der sehnlich erwarteten Deals in diesem Jahr haben Bauchlandungen hingelegt. Einmal war das der Flüssiggasexporteur Venture Global, dann jetzt vor kurzem der Cloud-Computing-Dienstleister CoreWeave. Beide haben enttäuscht. Beide Unternehmen mussten die Ausgabepreise weit unter dem ansetzen, was sie eigentlich angepeilt hatten, haben eben entsprechend auch deutlich weniger Mittel eingesammelt und beide Aktien sind nach dem Handelsstart in New York auch ziemlich stark eingebrochen.
Also zwei Börsengänge, die man eher als Fehlstart verbuchen muss. Da waren aber doch sicherlich dennoch einige Wall Street-Größen mandatiert jetzt, oder?
Ganz genau, also Goldman Sachs und JP Morgan waren bei beiden dabei. Über beide müssen wir natürlich reden, weil jetzt die Berichtssaison, wie du gesagt hast, ansteht. JP Morgan macht den Auftakt am kommenden Freitag. Und beide gehörten da eben zu den Lead-Underwritern. Bank of America war bei der Venture Global-Transaktion ebenfalls mit dabei. Bei CoreWeave hatte Morgan Stanley sogar die Führungsrolle inne. Und ja, bei beiden IPOs sind eben die Underwriting-Erlöse auch enttäuschend ausgefallen für die Banken. Beim CoreWeave-IPO haben sich die Gebühreneinnahmen lediglich auf 2,8% der aufgenommenen Mittel beziffert. Bedeutet also für die Banken da lediglich Einnahmen von 42 Millionen Dollar. Das ist ein für Tech-IPOs niedriger Wert. Facebook hat das mal unterboten damals beim Börsengang. Seither hat man so schwache Zahlen eigentlich nicht mehr gesehen. Und ja, es ist einfach so, dass das natürlich ein extrem schlechtes Signal für den Rest des Jahres liefert. Es sind ja noch einige heiß erwartete Transaktionen in der Pipeline, unter anderem Klarna. Und da beobachten die Investoren natürlich solche Entwicklungen wie bei CoreWeave besonders mit Sorge.
Also der erhoffte Eisbrecher war das schon mal nicht, muss man sagen. Gibt es denn bei den Banken jetzt auch Bereiche, wo du sagst, da ist vielleicht etwas mehr Anlass für Optimismus?
Ja, die Hoffnung liegt so ein bisschen darauf, dass die Trader das sozusagen herausreißen, wenn an den Märkten hohe Volatilität herrscht, wie zuletzt, wo wir eben Sprünge unter anderem eben vom VIX als Angstbarometer der Wall Street gesehen haben oder vom ICE BofA Move Index. Für den Anleihemarkt, das bietet für Händler natürlich immer Potenzial, da sind Erlössteigerungen drin und es besteht natürlich auch die Hoffnung, dass die gelockerte Regulierung unter Trump, die wir ja schon auch an vielen Ecken beobachten können, die Tür zumindest für Übernahmen und damit für höhere Erträge aus dem M&A-Geschäft der Banken aufstößt. Ja, bislang muss man aber sagen, ist das vor allem hoffnungswert. Wir haben im Februar zum Beispiel gesehen, dass Deals mit einem Volumen von über 100 Millionen Dollar in den USA ja weniger geworden sind, der kombinierte Wert der Transaktion dadurch um über 50% abgesackt ist, wie die Strategieberatung EY da erfasst hat. Und wir haben da ein Umfeld, was Finanzierungen dann einfach erschwert, was es nicht einfacher macht, Bonds an den Markt zu werfen.
Jetzt hast du schon gesagt, den Auftakt macht JP Morgan. Auf die müssen wir noch aus einem anderen Aspekt schauen. Da ist nämlich in diesen Tagen eine Transaktion ins Blickfeld gerückt, die ist ein bisschen kurios. 2021 hat JP Morgan ein Startup gekauft, das nennt sich Frank. Und die Transaktion war immerhin 175 Millionen Dollar schwer. Und die hat in den USA die Gerichte beschäftigt. Es gab ein Betrugsverfahren. Was wiederum auch ein bisschen die Frage aufwirft, wie sorgfältig denn da die Due Diligence wohl gemacht wurde?
Ganz genau, also für JP Morgan ist das wirklich eine peinliche Affäre. Der Prozess hat da schwere Mängel zutage gefördert. Die Gründerin des Startups, Frank, hatte damals behauptet, sie habe mehr als 4 Millionen Kunden. In Wahrheit war die Kundenzahl wohl eher in den Hunderttausendern angesiedelt. Dass eine Großbank dann einen millionenschweren Deal eingeht, ohne das offenbar genauer durchblickt zu haben, ist natürlich bitter. Die Gründerin wurde jetzt dann wegen Betrugs verurteilt, muss eine elektronische Fußfessel tragen. Sie ist, glaube ich, auch französische Staatsbürgerin. Deswegen hat das Gericht gesagt, es besteht hier relativ großes Flucht- bzw. Ausreiserisiko. All diese Entwicklungen rücken natürlich diese Affäre immer wieder ins Rampenlicht. Man muss allgemein sagen, dass US-Banken doch mit erheblicher Kritik an ihrer Due Diligence zu kämpfen haben. Morgan Stanley zum Beispiel auch im Wealth Management, dem wichtigsten Ertragstreiber. Da haben zahlreiche Recherchen des Wall Street Journal hier die Runde gemacht, in denen es darum geht, dass da Kunden ongeboardet wurden ohne vernünftige Background-Checks und da teilweise eben millionenschwere Kreditlinien schon mal eingeräumt bekommen haben. Das ist natürlich alles ein Fall auch für Regulierungsbehörden und im Zweifel dann eben auch für Investorenklagen.
Jetzt haben wir schon viel über Zahlen gesprochen. Lass uns mal noch zum Abschluss auch ein bisschen über ein menschliches Thema sprechen, was, glaube ich, auch einige Wall Street Banken umtreibt. Auf jeden Fall bei JP Morgan kocht es auch gerade ein bisschen hoch. Es gibt ein Interesse daran, in diesen Häusern die Beschäftigten wieder physisch zurück in die Büros zu holen und raus aus den Homeoffices. Das stößt, glaube ich, nicht überall auf allzu viel Gegenliebe, ne?
Absolut. Also die Banken haben das natürlich schon relativ lange praktiziert, seit der Corona-Krise lange versucht, ihre Leute wieder zurück in die Büros zu holen mit verschiedenen Inzentiven oder auch direkten Anordnungen. Öffentlich gemacht wurde es erst ab Dezember. Goldman hat damit angefangen, bei JP Morgan hat die Mitteilung in diesem Jahr eben für interne Unruhe gesorgt. Den Banken ist daran gelegen, vor allem natürlich ihre Trader, ihre Investmentbanker auch wieder an den Arbeitsplatz zu holen, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass im Homeoffice Fat Finger Trades entstehen, andere Fehler. Also ich habe in der einen Hand irgendwie mein Sandwich, werfe mit der anderen mein Kind ab und hacke irgendwas in meine Tastatur hinein, was dann letztlich Milliardenverluste verursacht, weil ich einen Trade falsch beziffert habe oder so. Die Banken haben es jetzt in diesem Jahr offiziell angeordnet, vielleicht auch mit der Hoffnung, spekulieren Analysten, da auch Impulse für den Büroimmobilienmarkt zu setzen, der ja stark unter Druck geraten ist, dadurch, dass der Leerstand eben so hoch ist. Allerdings sind da die Mitarbeiter nicht gerade glücklich drüber. Der Blick ins Intranet von JP Morgan, den verschiedene Journalisten gewagt haben, hat eben gezeigt, dass es da massive, massive negative Rückmeldungen zu dieser Ankündigung gab. Darauf hat CEO Jamie Dimon in internen Meetings auf den Tisch gehauen. Diese Meetings wurden dann allerdings auch gleich wieder geleakt. Also all das sorgt für ziemliche Unruhe um die größte US-Bank. Und auch mir haben Kommunikatoren, die in der Vergangenheit für JP Morgan gearbeitet haben und die Bank inzwischen verlassen haben, schon erzählt, dass sie in diesem Umfeld relativ froh sind, da nicht mehr an Bord zu sein und das mitverantworten zu müssen.
Also die Emotionen kochen hoch in den Banktürmen und viel Gesprächsstoff sicherlich auch nochmal etwas mehr in den kommenden Tagen. Wenn die Quartalsberichtssaison losgeht, es startet JP Morgan am kommenden Freitag, dann am Montag drauf Goldman Sachs und in den folgenden Tagen dann der große Schwung. Du wirst es für uns beobachten. Das war die Stimme von Alex Wehnert, unserem Korrespondenten in New York. Vielen Dank für die Einschätzung vorab und für das Stimmungsbild aus den Wall Street Banken. Danke dir.
Danke, Sabine. Hat mich gefreut, wieder dabei sein zu dürfen.
Wir wechseln einmal von der US-Bankenlandschaft zu einer Bank in der Schweiz. Franz, am Donnerstag ist die Hauptversammlung der Vermögensverwaltungsbank Julius Baer angesetzt. Die Schweizer nennen ihre Aktionärstreffen ja Generalversammlung. Und da geht es ja wohl auch um eine spannende Personalie.
Ja, genau, denn es dreht sich alles um Noel Quinn. Das ist ein echtes Schwergewicht unter den Bankern und der soll in den Verwaltungsrat von Julius Baer gewählt werden. Allerdings sind nicht alle so begeistert. Da geht es auch um das Gehalt, das er erhalten soll. Immerhin 2,2 Millionen Schweizer Franken für einen Teilzeitjob. Und das sorgt jetzt schon mal für ordentlich Diskussionen.
Das wäre ja auch immerhin doppelt so viel, wie der aktuelle Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher bekommt. Ist das denn gerechtfertigt?
Ja, zumindest die Stimmrechtsberater von ISS, die sehen das kritisch. Sie empfehlen den Aktionären, diese Gehaltsaufstockung abzulehnen. Die Begründung von ISS lautet, es fehle eine überzeugende Rechtfertigung. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, Quinn könnte genau die richtige Person sein, um Julius Baer auf den richtigen Kurs zu bringen. Vor allem nach den teuren Fehleinschätzungen rund um die 200 Millionen Kredite an René Benko und seine gescheiterte Signa-Gruppe.
Jetzt ist ja Noel Quinn jemand, der einiges an Erfahrung aus dem Banking mitbringt. Er war lange bei der HSBC beispielsweise. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der ihn für Julius Baer interessant macht. Er ist auch versiert im Asiengeschäft.
Genau. Hongkong ist ja für Julius Baer ein strategischer Schlüsselmarkt. Und Quinn kennt die politischen Risiken dort in- und auswendig. Immerhin hat es ja geschafft, dass HSBC trotz des Drucks aus China nicht entlang einer Ost-West-Grenze aufgespalten wird. Das war eine ziemliche Leistung. Und inzwischen hat sich ja HSBC entlang dieser Ost-West-Grenze aber eine neue Struktur gegeben, die manche Beobachter als eine Art Sollbruchstelle interpretieren, für den Fall, dass geopolitische Spannungen zwischen Ost und West zu groß werden sollten.
Jetzt erwartet man sich von Quinn ja vielleicht auch als Verwaltungsratspräsident ein bisschen eine strategische Idee. Da wäre er dann sozusagen der Sparringspartner des CEO der Bank.
Genau, der CEO, Stefan Bollinger, da heißt es, dass der noch nicht so viel Erfahrung auf höchster Führungsebene hat. Da könnte also Quinn als Verwaltungsratsmitglied eine große Stütze sein.
Also am Donnerstag die Generalversammlung, die Hauptversammlung der Schweizer Julius Bär. Dann sind wir schlauer. Am Freitag dann beginnt ein zweitägiges informelles Treffen der EU-Finanzminister in Warschau. Eigentlich soll es da um die Stärkung der europäischen Finanzindustrie gehen. Aber Franz, es könnte durchaus sein, dass sich da ein anderes Hauptthema in den Vordergrund drängt, ne?
Ja klar, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Offiziell stehen natürlich Themen wie die Vertiefung der Kapitalmärkte oder die Mobilisierung privaten Kapitals auf der Agenda. Aber natürlich gibt es jetzt viel dringlichere Fragen. Zum einen, wie Europa seine dringende notwendige Aufrüstung finanzieren kann. Immerhin haben die geopolitischen Spannungen dazu geführt, dass viele EU-Staaten ihre Verteidigungsausgaben stark erhöhen müssen. Und das bringt finanzpolitische Herausforderungen mit sich.
Damit wären wir beim Thema Stabilitätspakt.
Genau, denn eine der zentralen Fragen ist, ob die bisherigen Haushaltsregeln gelockert werden sollen, um mehr Spielraum für Verteidigungsausgaben zu schaffen. Alternativ könnte es auch eine Art gemeinschaftliche Finanzierung geben, wird ja auch immer wieder diskutiert, also möglicherweise neue EU-Anleihen oder Fonds.
Und dann, nehme ich mal an, wird auch über den großen Teich geschaut.
Genau, die Reaktion auf die jüngsten Zollankündigungen der USA, davon hatten wir es ja vorhin schon, die EU steht vor der Entscheidung, ob und wie sie darauf reagieren soll. Da gibt es als mögliche Alternative, die derzeit in Brüssel diskutiert wird, die Abschöpfung der Gewinne großer US-Tech-Konzerne in Europa.
Wäre das dann so eine Art Digitalsteuer?
Ja, die Idee ist, statt klassische Zölle zu erheben, eine gezielte Abgabe auf die Gewinne von US-Konzernen wie Google, Apple oder Amazon. Das könnte als politisches Signal dienen, ohne direkt einen Handelskrieg zu riskieren.
Das klingt nach einigen doch recht komplexen Themen. Ist denn da überhaupt noch Zeit und Luft für die ursprüngliche Agenda?
Ja, das ist schwer zu sagen. Solche informellen Treffen wurden ja ursprünglich ins Leben gerufen, um langfristige Themen zu besprechen. Also genau jene Fragen, für die im Alltagsgeschäft oft die Zeit fehlt. Aber wie schon in der Finanzkrise Anfang der 2010er Jahre, zeigt sich jetzt wieder, wenn akute Probleme drängen, rücken die großen strategischen Debatten in den Hintergrund.
Einige Termine stehen darüber hinaus noch auf dem Zettel für die nächste Woche. Am Dienstag ist das Jahrestreffen der Windenergieindustrie Wind Europe. Das Treffen in Kopenhagen läuft bis Donnerstag. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 18. und 19. März. Und am Donnerstag startet der 16. Wohnungsbautag in Berlin und die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute veröffentlichen die gemeinschaftliche Frühjahrsprognose. Am Freitag trifft sich die Eurogruppe dann in Warschau. Weitere Nachrichten aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft finden Sie immer natürlich aktuell unter börsen-zeitung.de und da stehen auch die Links zu unseren Veranstaltungen und Podcasts und alle Infos natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war der Ausblick auf die 15. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr und ja, so langsam geht es schon in Richtung Osterferien, ne Franz?
Ja, ich habe nächste Woche frei.
Das ist ja schön für dich.
Ja, ist auch bitter nötig.
Dann genieß die hoffentlich dann scheinende Sonne. Ich werde sie aus dem Bürofenster beobachten. Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Wenn Sie schon frei haben, dann eine schöne freie Zeit. Und ansonsten hören wir uns in jedem Fall am nächsten Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.